ein und Gedichten und schreiben unsere Sehnsüchte an die Wände der Stadt.
Radio Widerhall. Bewegtes Radio für politische Alternativen.
Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust.
Es geht auch schon los. Etwas flott. Ja, ich bin die Eva. Ich begrüße euch heute bei Radio Widerhall und ich habe heute drei ganz spezielle Gäste hier im Studio. Eine haben wir jetzt schon gehört oder auch nicht. Und ja, jetzt stellt euch ihr einfach mal vor, wer ihr seid am besten. Wer mag denn beginnen?
Ich beginne. Ich bin der Bernhard Weingartner. Ich bin Physiker an der TU, an der Technischen Uni in Wien und habe heute meine beiden Assistenten mitgebracht, meine beiden Kinder, die Anna. Sagst du Hallo?
Hallo.
Die Anna ist 7 und der Fabian. Sagst du auch Hallo?
Hallo.
Der Fabian ist 9 und die werden mir heute helfen, mein Projekt vorzustellen.
Genau, und das ist nämlich ein ganz spannendes Projekt, wie ich jetzt seit einigen Minuten weiß. Es ist auch noch ganz frisch, dein Projekt. Du hast schon gesagt, du bist Physiker. Und ich habe jetzt auf deiner Homepage, die du mir gesagt hast, ein schönes Zitat gefunden. Da habe ich mir gedacht, das könnte ich an den Anfang von heute stellen. Und zwar, es geht um das Physikmobil. Und auf deiner Homepage steht, es rollt in Parks, Fußgängerzonen oder Freibädern und zeigt, dass unser Alltag voll von Naturwissenschaft ist.
Genau, das ist unser Ansatz. Ich bin in meiner Haupttätigkeit bin ich theoretischer Physiker, beschäftige mich mit der Frage, ob es im Chaos Ordnung gibt und versuche mit Hilfe von Computerprogrammen Systeme, die sowohl chaotisches als auch reguläres Verhalten zeigen können, zu untersuchen. Klassisches Beispiel ist eine Flüssigkeitsströmung. Man kann sich vorstellen, wir schauen uns zuerst die Donau an und dann vergleichen wir das mit einem reißenden Gebirgsbach. Was ist der Unterschied, Eva? Was glaubst du?
Zwischen der Donau und dem Gebirgsbach?
Im Fließverhalten.
Im Fließverhalten. Ja, die Donau ist viel gleichmäßiger als der Gebirgsbach. Der ist viel reißender und wahrscheinlich auch schneller.
Muss gar nicht
sein. Vielleicht gar nicht
sein.
Wenn
man einzelne Wassertropfen verfolgt in diesem Fluss, dann beschreiben die in der Donau gerade Linien. Das sind alles parallele, gerade Linien. Das ist ganz, ganz regelmäßig. Und im Gegensatz dazu, im Gebirgsbach, beschreibt jeder Wassertropfen eine wilde, verwirbelte Bahn. Das heißt, die Donau ist das klassische Beispiel für eine sogenannte laminare Strömung und der Gebirgsbach ist eine turbulente Strömung. Da herrscht das völlige Chaos. Und das ist also genau mein Forschungsgebiet, herauszufinden, wann eine brave Strömung in eine turbulente Strömung umschlägt. Das hat mit der Fließgeschwindigkeit zu tun und auch mit der Breite des Flusses. Und mich interessiert genau der Zwischenbereich, der Übergang von Ordnung ins Chaos. Und da können in so einer Flüssigkeitsströmung ganz, ganz interessante Muster, zwei- und dreidimensionale Muster und pulsierende Muster entstehen. Und das versuche ich mit Hilfe von Computerprogrammen zu beschreiben. Ist also eine sehr abstrakte Tätigkeit,
etwas sehr Theoretisches.
Etwas sehr Theoretisches. Und als Ausgleich dazu gibt es eben das Physikmobil, wo ich in den öffentlichen Raum gehe, um ganz einfach mit Passanten einfache Experimente, möglichst unter Verwendung von Alltagsmaterialien durchzuführen, um zu zeigen, dass eben unser Alltag und unsere Umgebung und unsere Alltagsgegenstände voll von interessanten physikalischen Phänomenen stecken.
Soll man da jetzt gleich bei diesen Versuchen bleiben? Wollt ihr gleich was vorführen?
Vielleicht erzählen wir noch ganz
kurz,
wie
das Ganze abläuft.
Das Physikmobil ist ein Lastenfahrrad, ein wunderschönes 80 Jahre altes Fahrrad. Kann man sich vorstellen, wie
kann man
ein...
Kann sich auf der Homepage anschauen.
Stimmt, auf www.physikmobil.at.
Schaut nämlich echt super aus, aber im Radio geht es leider nicht.
Na, man kann es erklären, wie es ausschaut. Es ist eine Kiste, ungefähr so groß wie eine Waschmaschine, hat links und rechts ein Rad. Und hinten dran ist dann sozusagen das Hinterteil eines Fahrrads, also praktisch eine drehtbetriebene Waschmaschine, eine große Kiste. Man kann also mit diesem Ding, das kann 150 Kilo tragen, man kann also ohne weiteres eine Waschmaschine damit übersiedeln. Und da ist jetzt eben eine, ich habe das Ganze bei eBay ersteigert und eine schöne Holzkiste drauf gezimmert. Und in der Kiste stecken lauter einfache Experimente und damit fahren wir dann in die Parks, um die Aufmerksamkeit von Passanten und dann ihr Interesse zu wecken. Und damit man sich vorstellen kann, was da drin ist, würde ich sagen, meine beiden Assistenten erzählen da gleich einmal.
Okay, da ist zum Beispiel eine Rakete drinnen, ein Korken, in dem, also mit einem Loch, wo ein Radlschlauchventil drinnen ist. Das Steck ist an eine Flasche gesteckt, reingesteckt, aufgesteckt.
Auf eine leere Plastikflasche?
Ja, eine leere Plastikflasche. Dann steckt man das Radlventil, tut man eine Pumpe dran und dann pumpt man und dann fliegt die Flasche weg. Dann, oder man gibt in die Flasche Wasser hinein und macht das alles, dann fliegt die Rakete viel höher.
Wie hoch haben wir sie geschossen? Wir waren einmal bei dir in der Schule. Kannst du dich erinnern?
Bis in den vierten Stock, glaube ich.
Vierten oder fünften Stock?
Fünften Stock, ja.
Das ist erstaunlich.
Wenn man die mit Wasser füllt, fliegt sie höher.
Ja.
Weißt du, wie man das erklären kann?
Wegen dem Druck, oder?
Also ich kann mir das jetzt nicht erklären,
Rückstoß,
aber ich
Rückstoß.
Bin keine
Physiker. Ja, Rückstoß. Wenn man sich vorstellt, man sitzt auf einem Bürostuhl, so einem Sessel mit Rollen und schießt einen Ball von sich. Man schießt zuerst einmal einen leichten Basketball von sich, wird wahrscheinlich nichts passieren. Und wenn man jetzt statt dem Basketball einen schweren Medizinball nach vorne wegschießt, was passiert dann? Eva?
Dann wird dieser Drehsessel nach hinten fahren.
Ganz genau, wunderbar, du bist ein Naturtalent.
Rückstoß.
Ja, und zwar, wenn ich beim leichten Ball ist der Rückstoß relativ gering, aber beim schweren Ball ist er viel stärker.
Und wenn die Flasche dann schwerer ist?
Das Wasser ist schwerer. Also die Flasche
ist
jetzt
der Sessel. Die Flasche ist gleich schwer, aber...
Und einmal stößt nur Luft unten raus und die Flasche bekommt in die andere Richtung, also nach oben den Rückstoß. Und im zweiten Fall ist das nicht die leichte Luft, sondern das schwere Wasser, das sogar viel schwerer ist als die Plastikflasche. Die wiegt ja fast nichts. Mhm. Und dadurch, weil diese schwere Masse nach unten beschleunigt wird, wird die leichte Flasche ganz stark nach oben beschleunigt und schießt eben in den Himmel. Und das gefällt den Jugendlichen im Park immer.
Das kann ich mir vorstellen. Das ist super.
Weil wir im Radio sind, das ist auch ein akustisches Experiment. Wir haben einen Strohhalm, einen ganz einfachen Strohhalm. Der wird platt gedrückt und ein wenig spitz angeschnitten. Und dann kann man reinblasen. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Und eine wunderschöne Oboe bauen. Die Anna lacht. Wir haben aber noch ein akustisches Experiment. Anna, magst du das erklären?
Also das ist von einem Backrohr ein
Rost.
Ein Rost und da bindet man zwei Banden an und dann wickelt man es um die Finger und steckt die Banden ganz fest ins Ohr und dann tut man mit einer Schraube draufhauen und dann klingt es ganz anders, wie wenn man die Finger nicht hineinsteckt in die Ohren.
Sollen wir versuchen, ob wir es mit dem Mikrofon...
Das probieren wir, ja, ob wir das hinkriegen.
Also, wir haben den Grillrost aufgehängt und zwei Schnüren, dass er frei schwingen kann und ich fahre mit einem Schraubenschlüssel
ganz normale
entlang.
Schnüre, so Wollschnüre.
Ganz normal. Und ein ganz normaler Grillrost aus dem Backrohr. Jetzt, dieses Geräusch ist bekannt, wundert niemanden. Das ist das normale Geräusch, wenn er frei hängt. Und jetzt wickelt man die beiden Bänder um die Zeigefinger und steckt die Zeigefinger fest ins Ohr rein. Jetzt versuchen wir das Ganze mit dem Mikrofon. Ich werde jetzt die Bänder um das Mikrofon wickeln. Aber falls es nicht funktioniert, ich glaube, jeder hat zu Hause einen.
Müsst ihr euren Rost nehmen, vielleicht ein bisschen abwaschen, damit nicht die ganze Wohnung schmutzig ist.
Achtung! Ich wickle es jetzt ums Mikrofon und jetzt hoffen wir, dass es funktioniert.
Ich habe was gehört. Hoffentlich haben unsere Zuhörerinnen zu Hause auch was gehört. Klingt nach Harfe. Musikalisch.
Es ist ein vollkommen anderer Klang, wenn man das eben in die Ohren steckt. Mir kommt vor, es klingt wie die Pumarin. Es ist ein ganz anderes Klangerlebnis. Ganz einfach, weil wenn der Schall, normalerweise wird der Schall über die Luft übertragen, wird der Schall eben über die Luft vom Rost bis ins Ohr übertragen, da wird sehr viel abgedämpft. Wenn man aber die Schnüre und damit die Finger direkt ins Ohr steckt, wird der Schall direkt in die Schnüre übertragen. Das ist viel weniger Verlust dabei und es ist ein ganz anderes Klangspektrum, das in die Ohren geht. Und das zeigt eben, also im Grunde sind diese Experimente eigentlich nur der Anknüpfungspunkt für Diskussionen im Park. Also wir versuchen zuerst einmal mit unserem Gefährt, das einfach optisch auffällt, und mir gefällt es einfach sehr, sehr gut, zuerst einmal die Aufmerksamkeit zu bekommen und dann mit diesen ganz kleinen und eingängigen Experimenten die Leute einmal auf das Thema zu bringen, und dann kann man davon ausgehen, in alle möglichen Gebiete der Physik wandern und meandern im Gespräch. Und das ist eigentlich genau unser Ziel. Also wirklich ausgehend von bekannten und vertrauten Gegenständen dann in die Naturwissenschaft hinein zu gehen.
Und jetzt machen wir Musik, weil ihr habt ganz viel Musik mitgebracht. Fabian, magst du es ansagen? Das heißt, die erste CD.
Nozilbras.
Und wir haben jetzt das Lied Nummer 4.
Nummer 4.
Ja?
Thank you.
ihr hört Radio Widerhall und bei mir zu Gast sind heute die Proponentinnen des Physikmobils. Ja, Bernhard, du machst es jetzt seit einem Monat. Die Idee kommt aus Großbritannien, habe ich gelesen. Die Bildung naturwissenschaftliche Bildung unter die Menschen zu bringen. Wie bist du drauf gekommen?
Das ist eine längere Geschichte. Soll ich erzählen?
Ja, erzähl sie, weil das habe ich jetzt angenommen, das ist eine längere Geschichte.
Ich habe schon während dem Studium begonnen, Laborübungen als Tutor zu betreuen und einfach bemerkt, das liegt mir, macht mir Spaß und kommt irgendwie ganz gut
das
an.
Das ist, wenn man so neu eingestiegene Studenten betreut, oder?
Wenn man von Lehrveranstaltungen als höhersemestriger Student betreut.
Und, okay, und ich war nie auf der Uni, ich kenne mich da nicht so aus.
Und den Studenten die Anleitungen gibt, wie sie die Experimente betreuen und dann auch so kleine Prüfungen abhält. Und bei den Prüfungen sollte eben das Ziel sein, nicht die Leute nicht abzuprüfen oder ein Knockout rauszuschmeißen, sondern möglichst bei der Prüfung noch das Wissen zu vermehren. Jedenfalls hat mir Spaß gemacht und bin dann zu dem Projekt University Meets Public gestoßen. Das ist eine Initiative, wo Wissenschaftler jeweils für einen Abend an eine Volkshochschule gehen und dann über ihr Gebiet, über ihr Fachgebiet sprechen und einfach einen Eindruck vermitteln, wie so der Alltag eines Wissenschaftlers aussieht. Und das findet in ganz Wien statt.
Also das ist in Wien dann?
Das ist
mit
in
den
Wien,
Volkshochschulen,
genau, an Wiener Volkshochschulen. Und das ist, also ich mache das immer noch, schon seit einigen Semestern jetzt, und macht mir einfach irrsinnig viel Spaß. Das ist ganz gemischtes Publikum, also da kommen von Maturanten, die wissen oder sich informieren wollen, was sie vielleicht studieren könnten, über bis zu Pensionisten, Ehepaaren, die sich einfach für ein Thema, also ich, zum Beispiel ein Thema ist Chaos-Theorie und Quantenphysik, wo ich mich immer wundere, dass da überhaupt Leute kommen, aber das ist eigentlich der bestbesuchte Vortrag, das interessiert die Leute einfach.
Und das ist wahrscheinlich einfach auch so, da glaubt man, das wird man eh nie verstehen, denke ich mir jetzt.
Und das ist genau der Punkt.
Und das ist der Punkt wahrscheinlich, warum die Menschen dann auch kommen.
Und das ist genau die Herausforderung. Ja. Also man muss das, ich versuche immer möglichst auf Formel zu verzichten, wobei nicht ganz, also ich versuche auch den Leuten, die Mathematik-Traumata aus der Schulzeit ein wenig zu lindern. Also ich hole dann auch, der Vortrag dauert 3 Stunden, da würden mir normalerweise die Leute immer einschlafen. Deswegen hole ich sie dann auch vor an die Tafel und dann müssen sie ganz einfache Mathematik, nicht einmal Aufgaben, sondern nur eine Formel in ein Bild umwandeln und damit die Formeln, weil Formeln sind immer abstrakt, sind auch für den Physiker nie wirklich eingängig und verständlich. Und ich nehme den Leuten dann auch die Angst vor den Formeln und zeige ihnen, dass man jede Formel als ein Bild darstellen kann und mit einem Bild kann jeder was anfangen. Jedenfalls, da bin ich schon länger dabei und macht mir nach wie vor großen Spaß. Und dann gab es und gibt es immer noch einen Wettbewerb, der nennt sich FameLab, kommt aus Großbritannien. Und da geht es darum, in 3 Minuten auf der Bühne ein wissenschaftliches Thema zu präsentieren, ohne technische Hilfsmittel wie PowerPoint oder irgendwelche Präsentationen. Man darf Requisiten mitnehmen, aber sonst keinerlei Unterstützung. Und das ist eine ganz interessante Herausforderung, wirklich auf 3 Minuten sich exakt zu beschränken und da aber wirklich ein Thema rüberzubringen. Das war also für mich höchst interessant, da mitzumachen. Und das ist dann so stufenweise in Anlehnung an das Darmenia-Prinzip, gibt es dann mehrere Auswahlrunden. Und da habe ich enorm viel davon profitiert. Das war eine irrsinnig gute Erfahrung, weil das Ganze auch begleitet war von sehr hochkarätigen Workshops für Präsentationstechnik und Kommunikationstechniken. Und das hat mir sehr viel gebracht. Ich habe das dann sozusagen die österreichische Auswahl gewonnen und konnte dadurch nach Großbritannien zu einem renommierten Wissenschaftsfestival fahren und dort auch auftreten. Und habe dort dann wirklich nochmal sehr interessante Leute kennengelernt und auch bemerkt, was für einen Stellenwert diese Wissenschaftskommunikation in Großbritannien hat. Zum Beispiel ist mir nur aufgefallen, also ich war eine knappe Woche dort und das war sehr intensiv, aber immer beim Zähneputzen, also ganz in der Früh und ganz am Abend habe ich kurz den Fernseher im Hotelzimmer eingeschalten und egal zu welcher Zeit, es war immer auf einem dieser BBC-Kanäle war immer irgendein wissenschaftliches Thema. Also Wissenschaft hat dort in der allgemeinen Wahrnehmung einen viel höheren Stellenwert. Und auch bei den, da waren eben alle möglichen Stars der Szene eben bei diesem Festival. Und ganz interessant für mich war zu beobachten, wie das Publikum dort reagiert. Da steht dann dieser Star dort und hält einen Vortrag, den jeder aus dem Fernsehen kennt. Und das Publikum waren aber zum Teil, es war in einer kleinen Stadt, in Cheltenham, und da sind wirklich die Leute aus den umliegenden Dörfern kommen, um sich diesen Vortrag anzuhören. Und das Besondere, während und vor allem nach dem Vortrag stehen die auf und fangen an, mit diesem Experten vollkommen selbstbewusst zu diskutieren. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Und das ist unter anderem eine Folge dieser schon inzwischen Jahre oder jahrzehntelangen intensiven Beschäftigung mit Wissenschaftskommunikation. Und da hinken wir, es gibt bei uns inzwischen auch schon einige, also wirklich viele Initiativen, aber im Vergleich zu Großbritannien sind wir da schon noch ein Stück hinten und das war für mich eben ganz interessant, das zu erleben und mitzubekommen. Und ein Ansatz, der mir ganz besonders gut gefallen hat, war das sogenannte Science Busking, das heißt, das verbindet Straßentheater mit Wissenschaftskommunikation. Weil der Mensch, das ist ein Professor, der das seit 20 Jahren betreibt dort, der sagt, viele Angebote im Bereich Wissenschaftskommunikation finden statt in Museen, auf Universitäten. Und es gibt einfach sehr, sehr viele Leute, die da Berührungsängste haben, die noch nie in einem Museum, noch nie auf einer Uni waren und da einfach nicht hingehen. Das heißt, das Publikum, das man dort antrifft, ist schon irgendwie vorselektiert und man spricht dann sozusagen zu den eh schon Konvertierten, die ja eh schon ein nahe Verhältnis zur Wissenschaft haben. Und er versucht eben mit seinen Aktionen den Rest auch zu treffen. Also die
auf die Straße zu gehen,
also wirklich,
oder in den Park zu gehen.
Er geht eben in Pubs, auf Autobahnraststätten, in Supermärkte und führt dort ganz kleine Experimente durch, um einfach die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen. Und das hat mir sehr eingeleuchtet. Und er hat dann auch mich sehr bestärkt, das sozusagen in meiner Heimat zu versuchen. Hab dann letzten Herbst bei einer Konferenz, bei so einer Wissenschaftskommunikationskonferenz in Wien davon erzählt. Und nachher ist jemand vom Wissenschaftsministerium zu mir gekommen und hat gesagt, ich soll doch unbedingt das mal versuchen. Und habe dann sozusagen das eingereicht bei einer Ausschreibung und eine Förderung bekommen. Und habe es jetzt in den letzten Monaten vorbereitet und vor ein paar Wochen damit gestartet. Und das Schwierigste war, es war nötig, noch weitere Sponsoren dafür an Land zu ziehen. In Zeiten der Wirtschaftskrise gar nicht so einfach. Aber ich habe dann die Arbeiterkammer in Wien dafür gewinnen können und die industriellen Vereinigungen.
Ja, außerdem geht es ja da, also bei uns im Schulbereich spricht man immer von bildungsfernen Schichten, oder? Eigentlich geht es darum,
genau, die
anzusprechen, wie du gesagt hast, die eh nicht auf der Uni sitzen und die da auch nie hingehen würden.
Ganz genau.
Oder im Museum eben, sondern einfach die zu erreichen, die woanders sind. Ja.
Deswegen fahren wir mit unserem Physikmobil, also mit diesem Lastenfahrrad, fahren wir bewusst in Gegenden, wo man tendenziell eher Menschen aus bildungsfernen Schichten, vor allem auch Leute mit Migrationshintergrund.
Also die ganzen Parks, die ich jetzt irgendwie gesehen habe auf deiner Homepage, dann eben
genau,
also Migrantinnen-Gegenden.
Anfang der Woche oder Ende letzter Woche waren wir in der Großfeldsiedlung. Und
es sind weniger die Migrantinnen, aber trotzdem andere Schichten als die Kinder, die auf die Kinderuni gehen im Sommer oder so.
Genau, es gibt zwar auch bei der Kinderuni, gibt es auch jetzt eine Initiative, die nennt sich Kinderuni on Tour. Und das, wir sind sozusagen noch komplementär dazu. Also wir haben einen ähnlichen Ansatz. Wir gehen also wirklich raus. Wir sind viel im 16. Bezirk, im 17. Bezirk, wo man also wirklich viele Jugendliche mit Migrationshintergrund trifft. Und wir sind jetzt schon ein paar Mal
wichtig,
gefahren.
Das ist total wichtig, weil gerade mit den Kindern passiert ja am Nachmittag wenig. Ja?
Also deswegen sind sie halt im Park. Deswegen trifft man sie im Park.
Deswegen kann man sie im Park treffen, weil sie eh nicht im Hort sind oder in der Nachmittagsbetreuung sind, wo wieder geregelter Ablauf ist. Ja?
Sondern ganz genau.
Gerade mit den Kindern ist es nur mal eine Spur spannend. Ja.
Und es ist einfach, das wirklich spannend ist, das im öffentlichen Raum durchzuführen. Also das fasziniert mich.
Ihr habt da so Warnwesten an, habe ich gesehen auf der Homepage.
Also wir haben das Mobil, haben wir dann, das ist eigentlich aus Holz, also diese Kiste, da wird dann einen orangen Streifen drauf lackiert und mit schwarzer Schrift, die Beschriftung Physikmobil. Und im gleichen Design haben wir orange Warnwesten und auch am Rücken Physikmobil drauf gedruckt. Damit man uns einfach erkennt. Also ich bin an sich kein Freund von Uniformen, bin ein überzeugter Zivildiener, aber in dem Fall, um im öffentlichen Raum wahrgenommen zu werden, verwenden wir eben diese Warnwesten und man sieht das eben sofort. Also das Ganze, wir und das Mobil fallen sofort auf und wir haben nie Schwierigkeiten, Publikum zu bekommen. Also wir fahren wohin und innerhalb kürzester Zeit ist eine Traube um uns rundherum und dann geht es also wirklich zwei, drei Stunden rund.
Es kommt immer jemand, der mitdiskutieren will. Oder
bisher war es noch nie ein Problem, ja. Es muss natürlich das Wetter passen. Also wenn es strömend regnet, machen wir es gar nicht. Aber ansonsten ist wirklich, ich hätte eher erwartet, dass man da erst die Leute motivieren muss und animieren zu mitmachen. Aber Es ist interessant, nämlich gerade das Thema Physik, da haben viele Menschen so ein sehr zwiespältiges Verhältnis, weil erste Reaktion auf das Reizwort Physik ist, oh Gott, das war, also jetzt bei Erwachsenen vor allem oder auch bei Jugendlichen, das ist so schwierig, das war immer mein unliebstes Fach, das habe ich nie verstanden, das war so mühsam. Aber gleichzeitig gibt es ein absolutes Interesse für Physik. Das merkt man, Bücher über Physik, also populärwissenschaftliche Bücher boomen, Fernsehsendungen über Physik. Es ist wirklich in breiten Teilen der Bevölkerung ein Interesse für Physik da. Und genau in diesem Zwiespalt spielen sich unsere Aktivitäten ab. Und das hilft uns auch. Also hat mich auch überrascht, aber Physik ist dann, nach dem allerersten Negativreiz ist es durchaus positiv und spannend besetzt und das hilft uns.
Ja, wenn man es entkoppelt von diesen Formeln, die man nie versteht. Ja?
Genau, die muss man weglassen.
Aber es haben halt alle, also gerade die Erwachsenen, die Kinder ja noch nicht, einfach Erfahrungen mit Physik gemacht, ja? Weil alle haben es in der Schule gehabt.
Und leider haben viele schlechte Erfahrungen gemacht. Und ist auch etwas, womit ich mich beschäftige. Das hat auch mit den Studienplänen zu tun, dass man im Lehramtsstudium, ich habe auch nebenher das Lehramtsstudium Physik absolviert aus Interesse und aus Zukunftssicherungsgründen, ohne es jetzt anzuwenden, und habe gesehen, dass das einfach, da ist nur die Fachausbildung im Vordergrund. Und man lernt überhaupt nicht, wie man diese, man braucht den fachlichen Hintergrund, sonst kann man nicht sinnvoll unterrichten. Wenn man selber nicht verstanden hat, kann man es auch nicht weitergeben. Das ist das Schwierige. Aber man lernt im Studium überhaupt keine Techniken, um das zu vermitteln und auch um die Inhalte runterzubrechen, sodass sie verständlich werden. Und deswegen kommen dann oft, wenn wir da im Park sind, kommen Rückmeldungen wie, kannst du nicht einmal zu uns in die Physikstunde kommen und unserem Lehrer zeigen, wie man das macht. Und das ist ja wirklich, das ist nicht ein Defizit des Lehrers, sondern ein Defizit der Ausbildung. Und da bin ich auch daran, also ich habe es mal versucht, einen Vorstoß da im Studienplan was zu ändern, aber Studienpläne sind in Österreich was sehr Starres und das dauert noch länger, bis sich da was tun wird.
Ich habe, bevor ich in der Schule gearbeitet habe, wo deine Kinder sind, im 23. in einer Hauptschule gearbeitet und da hatten wir eine alte Physikkollegin, die ist jetzt leider schon verstorben, aber die ist gekommen mit ganz einfachen Versuchen, mit so einem Turm aus Einschillingstücken damals noch. Und hat mit denen einen Versuch gemacht und sie sind alle eine Stunde ruhig gesessen und haben das bewundert und jeder wollte es ausprobieren. Ja? Obwohl das eine ganz schwierige Klasse war. Ja? Und die ist einfach einmal in der Woche mit einem ganz banalen Versuch gekommen oder Glas Wasser und Papier drüber und so. Und das war wirklich faszinierend. Ich habe mir auch damals gedacht, das ist eigentlich super. Ja? Wie einfach das alles wäre. Ja?
Das ist es.
Und studiert haben wir es, also studiert und im Gymnasium gehabt und so. Ja? Also es liegt wahrscheinlich wirklich an diesen Lehrplänen, ja. Weil die Physikerinnen müssten das ja wissen eigentlich, ja? Die müssten ja alle diese Versuche kennen. Wenn man zu einem Tag der offenen Tür geht, kommt auch Physik vor und sie zeigen dann irgendwas und so.
Da spielt noch ein Problem mit, dass man grundsätzlich, wenn man so eine allgemeinverständliche Wissenschaftskommunikation betreibt, läuft man immer Gefahr von den Kollegen praktisch verlacht zu werden. Also vor allem als Wissenschaftler, es ist immer noch dieser Nimbus, man muss unverständlich sein, damit es wirklich echte Wissenschaft ist oder wirklich was Weltbewegendes ist. Und es gibt, das ist eben im angloamerikanischen Raum ist das ganz anders. Da ist es kein Tabu und keine Schande, auch einmal im Fernsehen zum Beispiel allgemeinverständlich zu reden. Bei uns scheuen sich sehr viele Wissenschaftler noch immer davor, weil sie dann fürchten, ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren. Und bei Lehrern ist das auf anderem Niveau genau das Gleiche.
Die versuchen um die Autorität.
Die wollen auch, wenn sie mit der leeren Plastikflasche, so wie ich, daherkommen, haben sie vielleicht Angst, dass man sie nicht mehr ernst nimmt. Aber gut, ich habe es leichter. Ich bin nicht in der Schule. Ich komme in den Park, in eine entspannte Stimmung. Ich komme nur einmal. Das ist leichter. Das ist ganz eine andere Situation. Aber ich bemerke, dass man wirklich, obwohl ich ganz einfache Hilfsmittel mitnehme, trotzdem die Aufmerksamkeit und auch das Interesse über längere Zeit halten kann.
Gut, machen wir eine nächste Musikpause. Fabian, magst du das ansagen? Blue Chink kann man drum, oder?
Blue Chink und Nummer 1.
Manchmal hocke ich da regt mich etwas auf, aber ich bin lieber still. Gescheiter sag ich nix, so denk ich ab und zu, weil ich halt kaum Wert dir will. Manchmal frisst es in die, da gib ich halt der Ruhe
Und manchmal schluck ich Saui und lacht ganz einfach zu. Aber manchmal, da muss man aus sich schreien. So viel Sachen geht's, da denkst du, darf das sein, aber keiner regt sich auf. Wieso soll noch ein Iver sagen? Ja, das denk ich mir da drauf. Manchmal gib ich zu, da bin ich einfach zweig. Und manchmal gib ich zu, da schrecken mir die Leid. Aber manchmal, da muss man's aus sich schreien. Aber manchmal, da muss man's aus sich schreien. So sehr gut und da find ich alles schwer. Und manchmal kann schon sein, da hab ich auch kein Wort und da tut mir gar nichts mehr. Da geh ich nachher aus, da brauch ich die Natur. Da muss ich aber singen, das ist das Leben pur. Und dann außer, da kann ich's aus, ich schreien.
Deine Kinder ja auch besonders viel, also der Fabian und die Anna, weil ihr in eurem ganz normalen Lebensalltag ja auch mit diesen Versuchen und mit dieser Physik lebt, so wie die meisten von uns wahrscheinlich, aber vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ihr habt erzählt von eurem Urlaub und wie das abläuft. Ihr fahrt mit einem Auto irgendwie ganz lang durch die Gegend und habt da ganz spezielle Sachen eingebaut. Stimmt das? Liege ich da jetzt richtig, Fabian?
Ja,
oder nicht?
Wie zum Beispiel eine Kühlung, weil man das besteht aus einer normalen Wasserflasche, so 1 Liter Flasche. Da gibt man einen Deckel drauf, oder?
Stimmt, also eine normale Plastik-Mineralwasserflasche, die steht auf dem Kopf. Und im Deckel ist ein kleines Loch hineingebohrt und da stecken wir einen Infusionsregulator rein. Das hat mir eine Freundin aus dem AKH mitgebracht. Das ist ein, wenn man eine Infusion bekommt, dann tropft die ja rein. Dann tropft die aus diesem Sackerl, tropft sie über ein Glasröhrchen in den Schlauch, der dann über die Nadel ins Blut geht. Und genau diesen, und mit einem kleinen Rad kann man die Tropfgeschwindigkeit regeln. Und das verwenden wir. Wir stecken also diesen Tropfregler in die Wasserflasche und dann kann man einstellen, wie schnell das Wasser raustropft. Und der Fabian kann jetzt erklären, wo das Wasser hintropft.
Das tropft in einen Socken, wo mit einer Kluppe, der da angemacht ist.
Genau, oder? Mit einer Wäscheklammer.
Wäscheklammer? Den Socken habt ihr auf der Flasche draufgeklammert.
Unter, ein Stück unter der
ja,
Flasche.
Okay, ein Stück unter der Flasche. Und wenn man da die Butter reintut zum Beispiel, dann bleibt die kalt.
Genau, das ist die geniale Sockenkühlung.
Ja.
Und wie der Fabian und die Anna klein waren, da war die Anna noch gar nicht, da war sie noch eins und der Fabian war vier, waren wir mit unserem alten Bus, also wir fahren immer mit dem Bus und schlafen dann alle im Bus. Wenn man, am Dach vom Bus haben wir ein Dachzelt, da schlafen die Eltern und die inzwischen vier Kinder schlafen dann im VW-Bus unten auf einer Liegefläche. Und damals waren wir eben nur, hatten wir noch zwei Kinder und waren in der Wüste in Tunesien, sind wir mit der Fähre rübergefahren und dann waren wir in der Wüste. Und diese geniale Sockenkühlung hat sogar in der Wüste funktioniert. Also das Ganze muss im Schatten sein, sonst heizt natürlich die Sonne auf. Es muss im Schatten sein und die Socken müssen ständig feucht gehalten werden. Und das Interessante ist, dass wenn man diese Tropfgeschwindigkeit richtig, da braucht man jahrelange Erfahrung, wenn man sie richtig einstellt, dann kommt man mit einer solchen 1,5 Liter Flasche, kommt man 12 Stunden aus. Man muss also nur zweimal am Tag Wasser wechseln und die Butter bleibt wirklich sogar in der Sahara hart. Und das Bier am Abend ist wunderbar kühl.
Das muss ich vor dem Sommer, also heuer fahren wir zu einem Freund, aber vor unserem nächsten Campingurlaub muss ich das, glaube ich, mit euch nochmal diskutieren, wie das funktioniert.
Es funktioniert genial.
Die Frage ist jetzt, warum das so ist, oder?
Ha, was glaubst du, Eva?
Jetzt muss ich wieder denken. Na, es geht irgendwie darum, würde ich sagen, dass wenn dieses Wasser, das auf den Socken tropft, verdampft, dann wird dadurch Kälte erzeugt.
Ganz genau. Erzeugt. Im Grund funktioniert dein Kühlschrank zu Hause. Dein Kühlschrank zu Hause funktioniert ganz genau gleich. Nur, dass dort ist das Ganze ein geschlossener Kreislauf. Das heißt, da ist auch eine Flüssigkeit drinnen, dieses Kühlmittel, das früher giftig war, inzwischen ist es nicht mehr so giftig.
Das kommt immer wieder rein, oder?
Das wird einfach, das verdampft zwar, aber in einfach nur ein größeres Rohr. Das heißt, das wird trotzdem noch gefangen, wird dann weitergeleitet zu einem. Man hört ja beim Kühlschrank immer dieses Brummen, wenn er sich einschaltet. Das ist ein Motor mit einer Pumpe und die Pumpe drückt dieses verdampfte Gas zusammen und durch Zusammendrücken wird wieder flüssig und dann wird es wieder rübergeleitet an die Stelle, wo es verdampft. Und so ist es also ein Kreislauf, der eben durch dieses mit elektrischer Energie, durch das Komprimieren dann wieder sozusagen aufgeladen wird. Und bei uns verdampft das Wasser auf Nimmerwiedersehen. Das heißt, wir verbrauchen Material, dafür verbrauchen wir keine elektrische Energie. Das heißt, in der Wüste ist es natürlich etwas grenzwertig, das Wasser zum Kühlen zu verwenden. Aber sagen wir, heuer fahren wir nach Kreta. Und da gibt es genügend Wasser, da gibt es ständig irgendwo Quellen und da wird das wunderbar funktionieren.
Jetzt sagt mir bitte nochmal, wie dieses Teil heißt, das man aus dem AKH braucht, weil da muss ich meine Schwägerin finden, die soll mir sowas mitbringen.
Ein Infusionsregulator. Eva schreibt gleich mit. Das ist einfach nur ein, im Grunde ist es nur ein Schlauch, ein kleiner Plastikschlauch mit einer Klemme, die man verstellen kann. Man kann verstellen, wie stark der Schlauch abgeklemmt wird und dadurch tropft es schneller oder langsamer. Man braucht das eigentlich nicht. Man braucht es nur, wenn man eben so hochwissenschaftlich das Ganze vertreiben will, wie ich, dass man also wirklich 12 Stunden lang, also um es zu optimieren. Ich stelle es dann so ein, dass das Socken zwar immer feucht ist, aber unten möglichst nie ein Tropfen auf den Boden geht. Also, dass das Wasser perfekt verwendet wird. Aber wenn man es nicht so wissenschaftlich macht, kann man auch einfach nur mit einer Nadel ein kleines Loch in die Flasche stechen. Funktioniert genauso. Aber es schaut halt irgendwie cooler aus.
Ja, und wissenschaftlicher, oder?
Eben. Und wir machen noch eine, ist zwar nicht so wissenschaftlich, aber auch sehr, sehr praktisch, eine Campingwaschmaschine. Weil wir haben eben den VW-Bus, unseren Braven, der übrigens genau gleich alt ist wie der Fabian. Eben beide das gleiche Datum der Erstzulassung.
Und eine Geburt, gell? Ist ja nicht zugelassen, du bist geboren.
Und der hat eine schwere Kindheit hinter sich. Der war nämlich ein Baustellenfahrzeug und hat immer die Bauarbeiter in einen Tunnel fahren müssen. Und seit ein paar Jahren ist er bei uns und hat es eben viel feiner. Weil da steht er eigentlich die meiste Zeit nur rum. Außer im Sommer darf er mit uns auf Urlaub fahren. Er ist also praktisch in Altersteilzeit. Und der hat einen schönen Dachträger oben. Und am Dachträger ist das Dachzelt, in dem wir schlafen. Und dann schnallen wir ein Plastikgefäß oben auf den Dachträger. Einfach so eine runde Tonne. Und wie funktioniert, kannst du dich erinnern, Fabian? Das ist schon lang her, dass wir das letzte Mal benutzt haben. Das füllen wir einfach, wir haben eine Solardusche. Das ist ein schwarzer Sack, Wasser gefüllt. Der heizt sich unheimlich auf.
Ja.
Dann füllen wir das heiße Wasser halb voll in die Tonne. Die Wäsche kommt rein, Waschmittel kommt rein, oben ein Deckel drauf. Und dann fahren wir. Also das machen wir immer vor einer Fahrt. Und allein durch die Fahrbewegung wird das so hin und her geschwänzt. Dann muss man irgendwann nach der Hälfte der Fahrt, tauscht man das Wasser aus. Dann kommt der Spülgang. Und wenn man ankommt, ist die Wäsche wunderbar blütenweiß. Funktioniert perfekt. Jetzt, mein nächster Plan wäre noch eine Geschirrspülmaschine zu bauen. Eine Kurbel, also eine ebenfalls mit Solar- und Kurbel energiebetriebene Geschirrspülmaschine, weil das Abwaschen im Urlaub auch immer so mühsam ist. Aber das ist bisher nur im Projektstadium.
Und das ist wahrscheinlich besser als mit Plastikgeschirr.
Nein,
das
kann man doch der Umwelt nicht antun. Aber das sind unsere Urlaubspläne. Da spielt das auch die Physik durchaus eine kleine Rolle. Spielen wir nochmal Musik?
Ja.
Anna, was möchtest du spielen?
Queen.
Queen? Okay, Queen. Die Anna möchte Queen spielen.
Gut.
Jetzt muss die Eva noch schnell die CD reinhauen.
Das war so spannend,
und zwar, welches Lied spielen wir? Wir können es vielleicht noch ansagen. Ja, das ist Fabians Lieblingslied. I want to break free. Ist es das?
Okay, ja.
I want to
Ja, ihr hört Radio Widerhall heute mit ganz vielen physikalischen Ideen und Versuchen. Und jetzt gibt's noch was, Anna, oder? Sag mal, magst du es ansagen?
Also, da ist ein Luftballon ganz aufgeblasen und einer nur halb aufgeblasen. Und dazwischen ist ein Gartenschlauchventil. Und die sind halt da dran gesteckt, die Luftballone, und können, und da kann halt die Luft nicht raus, weil es
zu ist, oder?
Ja. Wenn sie nicht zu und die Luft kann sich jetzt nicht bewegen. Jetzt hat der Fabian, also wir haben die zwei Luftballons, links und rechts, und dazwischen ist noch das Ventil zu. Und jetzt hat der Fabian eine sehr schwierige Frage an die Eva.
Was passiert, wenn man das Ventil aufmacht?
Wird, glaubst du,
dass dieser Luftballon voll wird?
Du musst erklären, wie es ausschaut, ob die Luft
vom Großen in den Kleinen geht
oder vom Kleinen in den Großen.
Oder was noch sein könnte?
Oder sie werden beide gleich groß.
Oder es passiert überhaupt nichts, wenn man das Ventil aufmacht. Jetzt muss die Eva mal nachdenken. Also zwei Luftballons, zwei identische Luftballons, nur unterschiedliche Farben. Der eine voll aufgeblasen, der andere halb aufgeblasen. Und wenn man jetzt die Verbindung zwischen den beiden öffnet, dass also die Luft sich irgendwie hin und her bewegen kann, was wird passieren? Geht es vom Großen in den Kleinen, vom Kleinen in den Großen? Oder macht die Luft überhaupt nichts?
Also ich glaube schon, dass irgendwas passiert.
Aber was? Das ist die große Frage.
Aber was jetzt passiert?
Ich kann dir sagen, ich habe das erste Mal auch falsch geantwortet. Es ist gemein. Lass sie überlegen.
Na, vielleicht geht alle Luft in den Großen, weil der am stärksten ist.
Sollen wir es ausprobieren? Machst du auf, Fabian? Fabian, dreht jetzt das Ventil auf. Und die Eva hat
gewonnen.
Recht.
Bravo!
Weißt du warum?
Das erklärst du jetzt. Was, gehst du noch zum Mikro?
Weil im kleinen Luftballon mehr Druck drinnen ist.
Und wie könnte man da drauf kommen, dass da mehr Druck drinnen ist?
Nicht im kleineren war jetzt mehr Druck.
Da könnte die Anna kann ja so gut Luftballons aufblasen. Wir könnten mal die Anna fragen, wie ist es, weil die kann seit neuestem, seit sie eine so schöne Zahnlücke hat, kann sie endlich Luftballons selber aufblasen, was ihre Mama noch nicht kann. Anna, wie ist es, wenn man einen Luftballon aufblast? Wann ist es am schwierigsten?
Am Anfang ist es am schwierigsten.
Ganz genau. Ja, Fabian.
Anfang mehr Druck. Wenn er klein ist, hat er mehr Druck.
Ganz genau.
Weil der Große ist leichter zum Aufblasen. Wenn er größer ist, also wenn er schon ein bisschen aufgeblasen ist, blasen wir rein. Geht eigentlich ganz leicht.
Genau. Jeder, der einen Luftballon schon mal aufgeblasen hat, der wüsste das. Nur, wir sind einfach so trainiert auf so, wenn wir einen Großen und einen Kleinen sehen, glauben wir, es ist doch immer, es wird alles ausgeglichen, so wie bei zwei flüssigkeitsgefüllten Gefäßen. Wir denken oft in so, in immer den gleichen Bahnen. Und genau deswegen, du hast das eh super gemacht, Eva.
Aber ich habe mir gedacht, dass der Große mehr Druck hat und das andere ansaugt. Das war meine Überlegung.
Du hast wirklich Glück gehabt.
Ja.
Aber eben, ich habe auch damals geantwortet, es wird sich ausgleichen, weil man glaubt irgendwie der Luftdruck und so weiter. Die ganz normale Alltagserfahrung ist oft viel wichtiger als all das, was man so eingetrichtert bekommen hat. Beim Aufblasen bemerkt man, am Anfang ist es viel schwerer. Hat einfach damit zu tun, wenn man sich vorstellt, für jeden Schluck Luft, den man reinbläst, muss sich der kleine Ballon ja viel stärker dehnen als der große. Weil beim Großen, der merkt einen Mund voll Luft, bemerkt er gar nicht mehr. Das heißt, der dehnt sich dann pro Luftvolumenseinheit gar nicht mehr so viel. Der Große muss sich stärker dehnen, damit muss man mehr Arbeit verrichten, wenn man es will.
Und alle Kinder, die Luftballon aufblasen lernen, denen blast man am Anfang ein Stickerl und gibt ihnen dann.
Und dann geht's. Weil dann ist eben der Druck geringer, am Anfang ist er größer. Und das ist auch ein super Experiment, mit dem man einfach die Leute wunderbar zum Grübeln bringt.
Und alles, was man braucht, sind zwei Luftballone und so ein Gartenschlauch.
Das gefällt mir so. Das Equipment in meinem Mobil ist eigentlich höchst günstig.
Ja. Gut, du hast uns jetzt erzählt, wie du dazugekommen bist. Wir haben jetzt einige Versuche gesehen. Die Hörerinnen müssen sich das alles vorstellen und auch gehört.
Sie können es auch ausprobieren, alles zu Hause.
Sie können euch irgendwo besuchen, wo ihr dann mal vorbeikommt mit all euren Sachen. Ja, gibt es sowas wie Forschungsziele oder wie Dinge, die du erreichen willst mit all dem?
Es gibt im Grunde ja zwei Ziele, oder zwei Gründe, warum wir das Ganze überhaupt machen. Also abgesehen davon, dass es uns sehr viel Spaß macht.
Das merkt man.
Das eine ist einfach Nachwuchsförderung jetzt im weitesten Sinn. Das heißt nicht, dass wir potenzielle Physikstudentinnen anwerben wollen, da sind wir dann in den Parks, wahrscheinlich haben wir gar nicht die richtige Zielgruppe, sondern es geht einfach darum, dass, deswegen sind da auch die Fördergeber unter anderem Arbeiterkammer Wien und Industriellenvereinigung, dass es im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich Nachwuchsmangel gibt. Also nicht nur bei den Akademikern, sondern angefangen bei Lehrstellen in diesen, also einschlägigen Lehrstellen, über HTL-Absolventinnen wird es vor allem in den kommenden Jahren einen ganz großen Bedarf geben. Und da wollen wir jetzt einfach einmal die Anregung geben, vor allem auch an Mädchen, dass man sich einmal, wenn man vor der Entscheidung steht mit 13, 14, was man weitermachen wird, dass man vielleicht einmal, abgesehen von den nach wie vor stereotypen Dauerbrennern wie Friseurin oder Einzelhandelskauffrau, sich einfach mal überlegt, ob vielleicht es muss nicht das Studium sein, aber einfach eine Lehre im Bereich Naturwissenschaft, Technik. Und da gibt es vieles. Es gibt sogar an den Unis Lehrstellen, aber vor allem dann auch in der Industrie gibt es eine ganze Reihe von Ausbildungsmöglichkeiten in die Richtung. Und wir wollen einfach den Jugendlichen einmal den Denkanstoß geben und ihnen zuerst mal sowas in die Hand drücken, ist was ganz Einfaches, damit sie sehen, das betrifft sie und sie können das auch verstehen. Und dann vielleicht sich überlegen, ob das was für sie wäre. Zum Beispiel war ich vorgestern im Fünferhaus, das ist ein Jugendzentrum im 5. Bezirk. Und da haben wir, was sehr sinnvoll ist, einen Workshop. Also wir machen diese Aktivitäten im Freien und haben aber dann auch immer in Zusammenarbeit mit dem Verein Wiener Jugendzentrum, also mit den Jugendzentren, Termine fixiert, wo wir dann im Jugendzentrum einen Workshop anbieten. Für all jene, die praktisch vorher im Park schon Appetit bekommen haben und einfach sich noch intensiver damit beschäftigen wollen.
Also dann kommen die einfach am Abend nochmal?
Nein, wir gehen einfach, also wir haben die fixierten Termine für die Workshops und zwei, dreimal in der Woche vorher gehen wir in die umliegenden Parks, um sozusagen mit diesen Freiluftaktivitäten sozusagen Werbung für den Workshop zu machen. Um einfach Leute, Interessierte zu animieren, dass dann wirklich die kommen, die sich da intensiver damit beschäftigen wollen und zwei, drei Stunden sie dann auch wirklich mit verschiedenen länger andauernden Experimenten beschäftigen. Und da waren wir eben im Fünferhaus und das war nur für Mädchen, was ich absolut für sinnvoll erachte, weil sonst drängen sich ja oft, kennst du sicher auch aus der Schule, drängen sich gerade bei diesen Themen dann die Buben vor und das müsste gar nicht so sein. Und da waren also 14 Mädels zwischen 10 und 13 und die waren irrsinnig gut. Die waren voll motiviert und waren also wirklich, ich glaube, knapp zwei Stunden voll bei der Sache. Und da war dann eine, die Michelle, genau, die ist mir besonders aufgefallen, die hat immer extrem schnell die Antworten gewusst. Und das Interessante war, dass die schon länger dort im Jugendzentrum ist und die Betreuerinnen, die sie ja eigentlich schon gut kennen, waren vollkommen baff, was diese Michelle da eigentlich für Begabungen hat. Die sind einfach bisher noch nie ans Tageslicht gekommen. Die war, also es war auffällig, wie schnell sie sich da immer reingedacht hat und wie präzise auch dann ihre Formulierungen waren. Und also ich habe jetzt, meine Ziele sind da jetzt nicht so hoch, aber ich glaube nicht, dass ich wirklich, ich habe gar nicht den Anspruch, da jetzt wirklich viele Leute dann zu einer Berufsentscheidung zu bringen, aber wenn es mir bei Einzelnen gelingt, ihnen vielleicht einen Weg anzuregen, der dann auch sozusagen zukunftssicher ist und vielleicht auch einfach ihren Begabungen entspricht und damit auch sie zufriedener werden, dass ich sage nicht, dass jeder sich mit Technik beschäftigen muss, aber einfach.
Ja, aber einfach, wenn sie schon mal ihre Interessen gesehen hat, oder?
Eben, und das war so ein echtes Aha-Erlebnis.
Ja.
Das war für sie überraschend, für ihre Betreuerinnen, und das hat mir natürlich absoluten Auftrieb gegeben, dass das also durchaus Sinn macht. Aber natürlich darf man sich jetzt nicht denken, wir haben auch schon angedacht, das dann wirklich einmal zu evaluieren. Also wir werden es evaluieren. Wir würden gerne auch herausfinden, was sozusagen die Auswirkungen jetzt Also die Frage ist, ob man das irgendwie statistisch auswerten kann, aber dazu ist wahrscheinlich die Gruppe, die wir, also die Anzahl der Leute zu klein, um wirklich signifikant Ergebnisse zu bekommen. Deswegen sind mir eigentlich so persönliche Ergebnisse viel wichtiger.
Ja, klar.
Aber natürlich teilen wir dann auch Fragebögen aus, wobei das eben etwas mühsam ist. Da muss man sehr vorsichtig sein, um nicht sofort das Engagement und die Aufmerksamkeit zu verlieren. Und das wollen wir auch nicht. Und
sicher, weil evaluiert wird wahnsinnig viel
eben,
mittlerweile.
Das nervt jeden. Das muss man also. Wir machen dann auch so Gewinnspiele und können dann aus den Gewinnspielen etwas rückschließen, wie das Ganze aufgenommen wird. Also da muss man sehr behutsam vorgehen. Aber natürlich würden wir auch gerne versuchen, das ein wenig wissenschaftlich zu untersuchen. Mhm. Und jetzt also ganz, ganz grob gesprochen, das eine ist die Nachwuchsförderung. Deswegen sind eben auch Industriellen Vereinigung und Arbeiterkammer mit dabei. Und wir werden auch im November bei der L14, das ist eine Messe, eine Berufsinfomesse für die 14-Jährigen, da werden wir auch dort sein und ganz einfach Rattenfänger sein, um im Speziellen auch Mädchen dann dazu zu animieren, sich dort, da stellen alle möglichen Bildungsinstitutionen aus. Und damit jene, die bisher sich nie überlegt hätten, zum Beispiel in eine HTL zu gehen, damit die dann nach unseren Experimenten vielleicht animiert werden, sich dort zu informieren und vielleicht dann auch dorthin gehen. Und das ist also die Nachwuchsförderungsschiene. Und das Zweite, was ich irgendwie im Hinterkopf habe, ist, dass man den Passanten, also nicht nur den Jugendlichen, sondern auch den Erwachsenen, zeigt, dass diese naturwissenschaftlichen Fragestellungen, die uns ja alle betreffen, wie zum Beispiel, will man Atomkraft, will man Gentechnik, will man embryonale Diagnostik, das sind sehr komplexe Dinge. Aber, und die kann man im Detail als Laie nicht verstehen, aber die Grundbegriffe kann man verstehen, dazu braucht man eigentlich nur echtes Interesse. Und das wollen wir auch vermitteln,
ja,
dass man sich...
Grad, also bei der Atomkraft war es wichtig, bei der Gentechnik hat es ein Volksbegehren gegeben, da wäre es auch wichtig, sich dafür zu interessieren,
ja,
weil man ja
genau
die Möglichkeit hat, jetzt in der Demokratie auch was abzustimmen.
Ganz genau.
Ja.
Ist einfach, damit man
und dann
nicht
zu sagen, ich verstehe davon nichts, was soll ich da jetzt abstimmen, ist halt...
Ja, weil dann muss man
überlässt man wieder den Populärparteien die Stimme machen.
Ja, dann muss man irgendwelche vorgefertigten Expertenmeinungen nachbeten, aber man kann sich, und das ist unser Credo, man kann sich selbst ein Bild und eine Meinung bilden, ein Bild machen und eine Meinung bilden und dann einfach mündig entscheiden.
Du, und wie kann man dich jetzt erreichen, wenn das jetzt jemand gehört hat und sich denkt, boah, das muss ich sehen oder den will ich auch mal einladen?
Die Termine und Kontaktdaten gibt es auf unserer Homepage www.physikmobil.at, einfach zusammengeschrieben, physikmobil.at. Dort gibt es auch eine E-Mail-Adresse, da kann man mich dann direkt erreichen und ich freue mich über Rückmeldungen. Und gibt es noch zahlreiche Termine im Juni, dann eine Sommerpause und im Herbst, im September geht es dann mit weiteren
Sommer
Terminen
weiter. Im Sommer sind Sie auf Urlaub.
Eben, im Sommer sind wir auf Urlaub.
Da kann man höchstens nach Kreta fahren und schauen, ob man
stimmt.
Ja, unsere Sendezeit ist jetzt leider schon vorbei, weil wir müssen auch noch den Jingle spielen, damit wir an die nächste Sendung übergeben können. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr gekommen seid. Es war echt sehr spannend. Ja, wolltest du zum Abschluss noch was sagen oder euch verabschieden?
Danke, Eva. Für uns war es auch lustig.
Gut, dann wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern jetzt noch einen schönen Abend,
ja,
und viel Spaß dann mit dem Musikbeisel. Das ist die Sendung, die jetzt kommt. Und danke, dass ihr da wart. Gut? Okay, schönen Abend.
Tschüss.
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 Orange 94.0, das Freiradio in Wien.